Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 11. September 2024. Heute wieder eine Fangopackung von brisanten Aktualitäten. Wir haben das Fernsehduell Kamala Harris und Donald Trump natürlich mit dabei, die jüngsten Erkenntnisse beim Migrationsgipfel in Berlin, das Geschehen an der deutschen Außengrenze. Ich habe mir eine hochinteressante Fernsehsendung angeschaut im RBB, nämlich ein Wählerforum, eine Diskussionsrunde zwischen den Spitzenparteien AfD, SPD und CDU, da mit Publikumsmitwirkung und einem sehr engagierten, muss man vorsichtig auszudrücken, Moderator. Hochinteressant, hier Einblick etwas in die Landespolitik. In Brandenburg stehen ja die nächsten großen Landtagswahlen an. Alle Augen sind jetzt auch auf Brandenburg gerichtet. Darüber unter anderem und über mehr werde ich in dieser Sendung hier gleich mehr erzählen. Zuerst zur Migrationspolitik. Da staune ich ja einfach über die Willkür der Ampelregierung. Also da sind die Kehrtwendungen und Verrenkungen schon bei, also wirklich fortgeschrittener Flexibilisierung des Bewegungsapparats und vor allem auch der Halsgegend kaum mehr zu bewältigen, kaum mehr einzufangen. Also man muss schon fast ein Gummimensch sein, um diese Beweglichkeit jetzt da der Innenministerin nachvollziehen zu können. Jetzt hat doch Nancy Faeser, haben ihre Ampelkollegen, so habe ich sie in der Schweiz wahrgenommen, ihnen in Deutschland jahrelang erzählt, ja, man kann überhaupt nichts machen an der Grenze. Wir sind doch eingebunden da ins Korsett der europäischen Gesetze. Wir dürfen da nicht ausscheren aus dieser Rechtsgemeinschaft der EU. Und erinnern Sie sich, als die Schweiz noch vor 10 Jahren, ich war damals bei Hart aber fair, die Sendung mit Ralf Stegner, in der Demokratie ist der Bürger der Chef und nicht der hochbezahlte Politiker wie Sie. Vielen Dank, dieses Statement von mir ist damals viral gegangen. Da wurde eingeprügelt auf mein Heimatland und auch stellvertretend auf mich, weil ich diese Masseneinwanderungsinitiative der SVP verteidigt habe, weil ich diesen Volksentscheid verteidigt habe und gesagt habe, die Schweizer haben einfach genug von dieser maßlosen Migration. Das ist nicht Ausländerfeindlichkeit, sondern das ist einfach vernünftig, rational, Maß halten. Das hat man uns ja schon in der Kinderstube beigebracht, dass wir nicht die ganze Schokolade auf einmal essen sollen. Maß halten, das ist ein ganz wichtiges Rezept, übrigens auch in der Migrationspolitik. Das ist auch nicht diese Schwarz-Weiß-Optik. Ja, wir müssen aber Zuwanderung haben, sie dürfen nicht gegen die Ausländer sein. Das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, haben wir die Zuwanderung, die wir brauchen? Haben wir eine legale Zuwanderung? Oder ist die Situation so verwahrlost, dass die Behörden einfach jeden ins Land lassen, der da irgendwie Asyl sagen kann oder der die Regeln zu seinen Gunsten ausnützt bzw. sich über die Regeln hinwegsetzt und die Behörden schauen weg? Übrigens in dieser bereits angesprochenen Fernsehsendung hat der AfD-Teilnehmer, der mir sowieso sehr gut gefallen hat, mit seinem exzentrischen rosaroten Pulli, der Lars Hünig, der hat ganz klar gesagt, wir sind nicht gegen die Ausländer, wir kritisieren nicht die, die kommen. Wir kritisieren die, die diese Regeln nicht einhalten, beziehungsweise die Verantwortlichen, die das zulassen, die das nicht verhindern. Also wir kritisieren im Grunde unsere deutschen Behörden. Das hat er sehr klar auf den Punkt gebracht und genau ist das Thema. Das ist das Thema. Und als die Schweiz also mit der Masseneinwanderungsinitiative kam, da haben uns diese deutschen Moralisierer da in der Politik aufgeplustert, Martin Schulz und wie sie alle hießen, vor allem von der SPD und der Ralf Stegner. Eben, die haben die Schweiz aufs Fürchterlichste in Grund und Boden gestampft, haben da von Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass gesprochen und jetzt plötzlich von einem Tag auf den anderen weisen sie Migranten an der Grenze zurück. Ist plötzlich alles möglich? Kann man da entsprechend handeln? Muss man sich ja nicht mehr an diese Schengen- und Dublin-Regeln halten, die ja sowieso nicht funktionieren. Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist die ganz glasklare Willkür einer Politik, die wendehälsig sich einfach aufgrund von drohenden Wahlniederlagen entsprechend neu ausrichtet. Also nichts wirkt auf Politiker so stimulierend wie die Aussicht auf den drohenden Wahlverlust, auf den drohenden Verlust ihrer Macht und ihrer Freunde. Aber von außen betrachtet ist das natürlich eine unglaubliche Unglaubwürdigkeit, die hier auch zu Tage tritt, dass man da zurückweist. Heißt natürlich jetzt auch für die Nachbarländer Österreich, Schweiz, dass man seinerseits die Grenzkontrollen verschärft. Denn wenn das dysfunktionale Schengen-System da jetzt sozusagen unilateral aus Deutschland außer Kraft gesetzt wird, ja, dann bedeutet das eben, dass man auch als Nachbarland, dass eben andere Länder da auch ihre Grenzen wirksamer kontrollieren müssen. So gesehen, jetzt unabhängig von der Entstehungsweise und von der ganzen windschiefen Art der und auch opportunistischen und unglaubwürdigen Art, wie das Ganze jetzt gemacht wird, muss man sagen, es geht in die richtige Richtung, also Grenzkontrollen sind entscheidend und aus schweizerischer Sicht, aus unserer Erfahrung kann ich Ihnen sagen, das Migrationsproblem muss an den eigenen Landesgrenzen gelöst werden. Darum sind ja Landesgrenzen auch erfunden worden, zivilisatorische Errungenschaften. Grenzen, das sind ja durchlässige Membranen, manchmal sind sie durchlässiger, manchmal weniger, das ist ein Filtersystem. Sie brauchen Landesgrenzen, um einerseits die Grenzen einer Regierung zu begrenzen, denn eine Regierung ist nur zuständig für das Gebiet innerhalb bestimmter Grenzen, ist also auch aus machttechnischer, aus Freiheitssicht ist es wichtig, dass sie Grenzen haben, aber eben auch, um die Zuwanderung zu kontrollieren. Und all diese abenteuerlichen, postmodernen Versuche, da diese Utopien, diese weltfremden intellektuellen Konzepte, die Grenzkontrollen aufzugeben und stattdessen im Inland eine verschärfte Überwachung durchzuführen, ja, das führt zur Zerstörung der Freiheit. Je offener die Grenzen, desto größer die Unfreiheit im Innern. Und offene Grenzen vertragen sich auch nicht mit einem ausgebauten Sozialstaat, wie sie ihn in Deutschland haben. Darauf weisen ja schon seit Jahren Ökonomen wie Hans-Werner Sinn hin, dass eben ein Sozialstaat, wie sie ihn in Deutschland haben, dass der eben eine Magnetwirkung auslöst. Und all die, vor allem die Liberalen, die glauben, dass man mit der Zuwanderung die Sozialkosten senken könnte, das ist Wunschdenken, das passiert nicht. Also man wird nicht mit einer verschärften Zuwanderung den aus Sicht der Liberalen überbordenden Sozialstaat verkleinern können, weil die Leute nicht bereit sind, für die Zuwanderer auf Sozialleistungen zu verzichten. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Sie die Grenzen offen halten, dann wird das Bedürfnis nach mehr Sozialstaat für die Inländer, für die bereits in Deutschland oder in welchem Land auch immer Wohnenden, das wird immer größer. Also hier brechen im Moment natürlich, und das ist die gute Nachricht, sehr viele solche Konzepte zusammen. Willkür in Berlin, Nancy Faeser also mit Grenzkontrollen. Gleichzeitig platzt aber der Migrationsgipfel. Die CDU verlässt diese Gespräche, weil sie sagt, die Ampel gehe da nicht weit genug. Und tatsächlich, wenn man sich jetzt in der Sache das Ganze anschaut, kommt man ja auch aus dem Staunen nicht heraus. Also die jüngsten Grenzkontrollen, die gehen ja darauf zurück, dass das Innenministerium gesagt hat, wir wollen jetzt an der Grenze kontrollieren, ob wirklich Deutschland zuständig ist für so ein Asylverfahren. Da habe ich mich einfach gefragt, ja, um Himmels Willen habt ihr das bis jetzt nicht gemacht. Das ist ja entscheidend bei den Leuten, die du reinlässt. Bist du überhaupt zuständig, dieses Asylverfahren zu prüfen? Seid ihr erst jetzt auf die Idee gekommen, deswegen die Grenzen zu kontrollieren? Das ist ja fürchterlich. Und wenn man da bereits sehr viele Leute zurückweisen muss, zeigt ihnen dies ja das Ausmaß dieser behördlichen Sorglosigkeit, ja auch dieser behördlichen Gesetzlosigkeit, mit der man bisher offensichtlich darauf verzichtet hat, die bereits bestehenden Gesetze in die Wirklichkeit zu übertragen. Nun hat die CDU gewünscht, wenn ich das richtig verstanden habe, Rückweisungen gerade auch an der Landesgrenze bereits wirksam zu machen. Wie sie sich das genau vorstellen, ist mir auch nicht ganz klar. Das möchte nun die Ampel nicht. Sie möchten einfach beschleunigte Verfahren. Ich glaube, dass sehr viele Deutsche nicht dieser Regierung zutrauen, dass sie wirklich den Willen aufbringt, dieses Problem zu lösen, vor allem auch die Grünen, aber auch die FDP, haben ja schon im Wahlprogramm, also beziehungsweise im, in der Wahlplattform und dann im Koalitionsprogramm ganz klar sich für mehr Zuwanderung ausgesprochen. Also irgendwann, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht, irgendwann ist es dann fertig mit der Glaubwürdigkeit. Da ist dann also auch die größte Verrenkung, 360 Grad à la Baerbock, das wird dann nicht mehr aufgehen. Aber grundsätzlich, und man muss ja hier immer wieder auf das Positive hinweisen, grundsätzlich geht es natürlich in die nicht falsche Richtung jetzt mit der ganzen Diskussion. Panzer mit Elektroantrieb, das ist interessant, eine Errungenschaft aus der Rüstungsindustrie. Und die Welt hat noch einen interessanten Artikel, dass die Asylpolitik in Europa sich längst entsprechend verschärft habe. Zu hohe Säulendiagramme für SPD und Grüne. ARD entschuldigt sich, auch wieder entlarvend, wie sie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfach die Säulendiagramme der Parteien, die den Journalisten besser gefallen, die haben sie etwas größer gemacht und das Säulendiagramm der AfD wurde einfach etwas verkleinert. Ich meine, es ist ja unglaublich, mit was für Lausbubenmethoden, mit was für Lausbubenstreichen da unsere Journalisten glauben, davon zu kommen. TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump, soeben zu Ende gegangen. Eine sehr interessante, lebhafte Debatte, sehr sachlich. Donald Trump mit seinen 78 Jahren war ihm überhaupt nicht anzumerken. Sehr bissig, angriffig, aber nicht übergriffig, nicht ausfällig, aber meines Erachtens. Aber da werden Sie vielleicht sagen, ja klar, Köppel ist ein Trump-Sympathisant, stimmt. Also für mich ist Donald Trump ganz klar in dieser Situation die bessere Wahl als die Demokraten. Die Demokraten in dieser Woke, in dieser moralisierenden, auch außenpolitischen, neokonservativen Weltbeglückungs- und Konfrontationsstimmung sind für mich keine Option. Ich würde Trump wählen, wenn ich Amerikaner wäre. Sehr interessant, versuche es aber trotzdem objektiv hier einigermaßen zu beurteilen. Trump für mich mit einem sehr guten Auftritt, der wirkt ja ziemlich schlank, dynamisch, konnte punkten bei den Themen Wirtschaft, bei den Themen Migration, ich denke auch außenpolitisch, das wäre gerade für jene Kreise in Europa wichtig, die sich etwas mehr Eigenständigkeit wünschen, wird ja immer falsch verstanden. America first heißt ja nicht, dass Amerika der ganzen Welt sagen muss, wo es lang geht, sondern America first von Donald Trump bedeutet ja, dass er sich primär einmal um die Interessen der Vereinigten Staaten in Amerika und um die Bürger und Bürgerinnen in Amerika kümmern möchte und eben nicht diese Interventionspolitik früherer Regierungen, eben diesen neokonservativen Weltpolizistenstatus da um alles in der Welt verteidigen und nach vorne bringen möchten. Und deshalb unterstützt er ja auch in Europa zum Beispiel einen Politiker wie Viktor Orban. Das hat er übrigens erwähnt, auch in dieser Auseinandersetzung. Und das wäre natürlich sehr interessant. Darum sind sie natürlich in Brüssel in heller Panik, wenn Trump käme. Das würde natürlich auch in Europa eine ziemliche Veränderung der politischen Großwetterlage bewirken. Kamala Harris, ja, sie setzte auf Moralisierung, auf persönliche Angriffe, sagte, der Mann sei ein Lügner. Donald Trump sei moralisch da nicht lupenrein, er sei ein Rassist, er sei ein Ausländerhasser und so weiter, diese Unterstellungen. Aber diese, ja, Rassismuskeule, die ist einfach stumpf geworden. Das verfängt nicht mehr so richtig und angesichts der Probleme, Inflation, Wirtschaftskrise, ist natürlich das Bedürfnis nach einer mehr sachbezogenen Politik, nach einer, ja, klassischen Schwarzbrotpolitik, könnte man sagen, größer als da diese Überflieger-Moralisten Konzepte, mit denen da die Demokraten zu punkten glauben. Also ein sehr interessantes Duell. Wenn Sie mich fragen, Donald Trump bleibt mein Favorit sowieso. Ob er gewinnt, das kann ich nicht beurteilen. Ich würde das begrüßen, nicht nur für die Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch für Europa, für die Welt. Ich glaube, Donald Trump ist eben entgegen dem, was immer wieder gesagt wird, kein ideologischer Fanatiker. Im Gegenteil, er ist ein Geschäftsmann. Er ist natürlich einer, der hart austeilt, ein auch pointierter Rhetoriker, aber er ist einer, und das hat er auch bewiesen, der am Ende des Tages sich immer wieder für den Deal, für den Kompromiss einsetzt. Und das ist kein Zufall meines Erachtens, dass zu seiner Amtszeit eben nicht die Hölle dieser Kriege überall losgebrochen ist, wie wir es gesehen haben. Kaum war Joe Biden im Amt, Joe Biden, der eben Schwäche und Überheblichkeit verbindet. Und Donald Trump symbolisiert Stärke, aber eben auch Kompromissbereitschaft, Realismus. Für mich klar die bessere Wahl. Dann diese Sendung, über die ich Ihnen bereits erzählt habe, weiß ich, diese Wahlarena Brandenburg mit den drei Exponenten. Zunächst einmal hochinteressant und Gratulation an RBB für diese Runde. Das war eine bodenständige Politikerrunde. Natürlich war der Moderator etwas einseitig, das Publikum auch tendenziell da gegen die AfD eingestellt. Interessanterweise hat am Schluss aber in der Publikumsumfrage der AfD-Vertreter klar am besten abgeschnitten. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber ich muss Ihnen sagen, der hat mir gefallen, der hat mich beeindruckt, da der Lars Hünig, ein richtiges Original, schon vom Modischen her, der CDU-Vertreter Bolz, der hat das am Anfang etwas scherzhaft, überheblich angemerkt, hat gesagt, ja, uns unterscheidet ja nicht nur der Modegeschmack, sondern auch viel Politisches. Wirkte auf mich etwas verquält, dieser Einstieg. Aber ich fand gerade diese unkonventionelle, dieser Kleiderstil, den fand ich eben allein schon sehr sinnbildlich und in dem Sinn erfrischend, dass hier nicht so ein sandgestrahlter Kamerajüngling einmal als Politiker vor die Leute trat, sondern jemand, dem ich jetzt also abnahm, dass er mit beiden Beinen in der Wirklichkeit steht. Und er hat auch stark argumentiert, eben er hat gesagt, wir kritisieren nicht die schuld sind, nicht die Leute, die gekommen sind, sondern die, die das zugelassen haben. Wir in der AfD wenden uns dagegen. Er hat sich für Steuersenkungen ausgesprochen, weniger Subventionen und so weiter, also klassische CDU-Themen. Und mein Eindruck war, dass die beiden Rivalen, sowohl SPD wie auch CDU, argumentativ mit diesem Lars Hünig nicht so richtig zu Rande kamen. Deshalb mussten sie da immer in etwas allgemeinen Floskeln sich da hineinretten. Um dann entsprechend, ja, das ist wie im Boxkampf, wenn der eine dem kein Schlag mehr einfällt, sich an den anderen klammern muss. Also der Lars Hünig hat das wirklich erfrischend gemacht und eben auch kämpferisch. Phasenweise kam er gar nicht mehr zu Wort. Dann hat er sich aber immer auch ohne schlechte Laune sehr dezidiert und engagiert und eben nicht auf die PR-Wirkung sozusagen von 100 PR-Beratern zurechtgeschliffen, auf die Außenwirkung besonnen, aufs Image, sondern einfach mal auf die Sache. Ich fand das also sehr interessant. Der hat einen bodenständigen Auftrag hingelegt, die Sendung, einen bodenständigen Auftritt hingelegt. Die ganze Sendung generell faszinierend insofern, als eben nicht diese Allgemeinplätze verbreitet wurden, ja, die AfD, seid ja rechtsextrem und so weiter. Man hat das versucht, eine Aktivistin eines Bürgerforums hat einen Diskussionsbeitrag gemacht, hat gesagt, ja, warum wird eigentlich die AfD, obwohl sie vom Verfassungsschutz beobachtet wird, da nicht stärker ausgegrenzt? Darauf sind die beiden von der SPD und der CDU nicht so richtig eingestiegen, was ja zeigt, dass sogar die Gegner der AfD diese Verfassungsschutzverdikte gar nicht so ernst nehmen, beziehungsweise könnte ich mir vorstellen, dass eben beide diese Lokalpolitiker gewusst haben, wenn wir die AfD so angreifen, dann bringt das nichts, weil das bei den Wählern nicht verfängt, weil die Wähler schon längst durchschaut haben, dass der Verfassungsschutz ja ein Organ der Regierungen ist und als solches eben auch leider hoffnungslos verpolitisiert gegen die Opposition da zweckentfremdet wird, seinem eigentlichen Auftrag nicht gerecht wird. Also das ist interessant, dass eben auf Landesebene die Politik konkreter wird, nicht so ideologisch, nicht so überfliegermäßig, sondern sich eben am Handfesten dann wiederum kristallisiert. Kurzum, eine sehr interessante, erfrischende Runde und ich glaube auch sehr instruktiv für die Zuschauer, zumindest für mich war das ganz klar der Fall. Mehr als 10.000 Mitarbeiter demonstrieren gegen Stellenabbau bei Autozulieferer ZF Friedrichshafen. Das ist ja eine der ganz großen Firmen, Getriebefabrik am Bodensee. Die sind natürlich in Schwierigkeiten aufgrund der Schwierigkeiten der Autoindustrie. Stellenabbau auch hier. Dann VW hat ja diesen Stellenabbauverzichtsvertrag aufgekündigt. Also auch da wird man diese Belegschaften nicht mehr aufrechterhalten können. Letzte Nachricht, erfreulich, Marco Polo, das Testament des großen Weltreisenden, gibt zu reden. Offenbar habe er 70 Kilo Gold hinterlassen, den Hinterbliebenen. Marco Polo, für mich so etwas wie der Weltreisende der Stunde, der Mann, der vor vielen, vielen hundert Jahren an den Hof des Kublai Khan nach China reiste und dort eben jene Tradition mitbegründete oder vielleicht sogar begründete, zumindest war er ihr berühmtester europäischer Exponent, jene Tradition der Ost-West- bzw. West-Ost-Verbindung. Etwas, woran man heute wieder verstärkt erinnern muss in diesen Zeiten des Möchtegern-Kalten Krieges. Wir haben ja viele Möchtegern-Kalte Krieger, aber, und auch das, meine Damen und Herren, ist für mich ein Lichtblick heute Morgen, dass eben diese kalten Kriege, diese Konfrontationspolitiker, ja, sie sind auch etwas kleinlauter geworden als auch schon die Verteufelungsorgien gegen Putin, die Verteufelungsversuche gegen Xi Jinping, das lässt etwas nach, weil auch da die Wirklichkeit setzt sich durch. Man merkt, dass die Sanktionspolitik gegen Russland nicht verfängt, die russische Wirtschaft boomt. Wir sehen, dass die Chinesen noch mehr Gas geben, seit die USA da mit Sanktionen kommen. Das sind doch alles Indizien, die den Leuten klar machen, wir müssen zusammenarbeiten auf diesem Planeten. Und gerade all jene Klimapropheten und Weltuntergangskassandras, die müssten doch zum Schluss kommen, dass die globale Zusammenarbeit auch aus ihrer politischen Optik, um eben die Umweltprobleme in den Griff zu bekommen, um den ressourcenschonenden Umgang mit unseren Rohstoffen, um das zu optimieren, da braucht es doch die Zusammenarbeit. Und da müssen wir im Westen heute auch die Demut und die Bescheidenheit haben, wie das einst die Chinesen hatten, diese Angehörigen einer gewaltigen Zivilisation, als sie am Tiefpunkt 1978 in den Westen reisten. Deng Xiaoping, fast auf den Knien ist er gekommen, in die USA, nach Deutschland, auch in die Schweiz, um zu schauen, wie es der Westen macht, um vom Westen zu lernen. Da darf man nicht zu stolz sein. Und heute wäre es vielleicht ratsam, wenn unsere Politiker anstatt permanent sich die Schuhe abzuputzen, an denen im Osten und im fernen Osten, dass man vielleicht auch einmal dorthin fährt, um zu lernen von den anderen und nicht immer da in der eigenen Überheblichkeit, in der Ritterrüstung der eigenen Arroganz, den anderen die Leviten lesen zu wollen. Marco Polo hier ein leuchtendes Beispiel dieser dieser westöstlichen Neugier, dieser westöstlichen befruchtenden Zusammenarbeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen, befruchtenden Tag. Ich freue mich, wenn wir uns morgen, spätestens morgen, wiedersehen. Ich werde übrigens diese Tage mal noch das Wahlprogramm, das Parteiprogramm der AfD genauer analysieren, um es abzuklopfen auf dunkle, auf finstere Stellen und Ihnen darüber natürlich dann Rechenschaft ablegen in dieser Sendung, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Bis später.